Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 27. Juli und am Wochenende war so viel los. Ich habe völlig vergessen, hier ein Intro zu schreiben. Ich muss aus dem Kopf überlegen, über was wir sprechen, aber mir fällt sofort ein. Fechten müssen wir besprechen, Kanu. Außerdem die Awards, die Gewinner stehen fest. Außerdem, es gibt News vom Rugby, da müssen wir drauf schauen. Und außerdem müssen wir gucken, was diese Woche so passiert. Das passiert natürlich wieder, wie gehabt, mit Björn Jensen, der sich extra noch einen Tag den Urlaub verschoben hat. Unglaublich. Herzlich willkommen bei der neuen Folge Team Day Update und herzlich willkommen, Björn.
Moin, Konsti, vielen Dank für die Einladung und das ist ja praktisch Urlaub, mit dir hier zu sprechen. Insofern alles gut.
Ach toll, immer warme Worte zu so einem Montagnachmittag, was will man mehr? Mir fällt nur eine Sache ein, die man mehr möchte, Björn, und das wäre zum Beispiel WM-Gold. Und das hat mich gestern Abend, ist es mir in den Feed geschwommen. Damit hat ja nun wirklich niemand gerechnet, denn Larissa Eifler gewinnt WM-Gold in Hongkong. Im Fechten mit dem Säbel, die erste Säbelmedaille für Deutschland. Unglaublich.
Ja.
Und außerdem erstes Einzelgold für den Deutschen Fechterbund bei einer Weltmeisterschaft seit 2010. Unglaubliche Leistung von Larissa. Wir haben im Vorfeld natürlich über Fechten gesprochen, so ein bisschen ne, zurückhaltend und haben gesagt, ja, muss man mal schauen, Umbruch, die alten Arrivierten sind raus, wir würden uns wünschen, wieder ein bisschen mehr bei Olympia und so. So, wenn man am wenigsten damit rechnet, dann kommt Larissa Eifler um die Ecke, möchte ich sagen. WM-Gold und das mit einem richtig starken Lauf, ja. Weil sie die komplette, sage ich mal, Fechtelite, Säbelelite der Frauen aus dem Weg geräumt hat. Olympiasiegerin, Vize-Weltmeisterin, ehemalige aus den vergangenen Jahren. Und dann auch im Finale die Französin Sarah Balzer mit 15-10 und auch das nach einem kleinen Comeback. 15-0 lag sie zurück, 15-10 gewinnt sie. Unglaublich.
Absolut, unglaublich. Ich glaube auch für sie selbst. Denn danach hat sie gesagt, sie hatte keine Ahnung, wie sie dieses Comeback geschafft hat. Sie wollte es einfach nur genießen und ich glaube, wie kann man besser genießen als mit einer völlig überraschenden Goldmedaille? Richtig, richtig klasse. Ich glaube, das gibt hoffentlich auch dem Deutschen Fechterbund den Aufschwung, den er dringend nötig hat. Du hast es schon gesagt, 2010 war das letzte Einzelgold bei der WM. Das war allerdings bei den Männern und bei den Frauen ist es noch 3 Jahre länger her. Und für Larissa ist das bestimmt auch nochmal eine besondere Genugtuung, nachdem sie sich nach Paris, als sie die Quali verpasst hatte, schon für ein halbes Jahr aus dem Wettkampfsport zurückgezogen hatte und jetzt dann so zurückzukommen, ja, mehr geht nicht.
Mehr geht wirklich nicht. Und ich bin froh, dass es sie aus meiner Heimatgegend kommt, das muss man sagen. Sie kommt nämlich aus Alsfeld in Hessen. Da habe ich als Junge, musste ich nach Alsfeld fahren, um Handball zu spielen. Da haben wir ein oder andere Mal gespielt. Schöne Geschichte, dass Larissa Eifler das so geschafft hat. Unglaublich, die 33 der Weltrangliste. Ne? Also wirklich jetzt kein Favorit für ein Finale, geschweige denn Halb- noch Viertelfinale, möchte man sagen. Und wie gesagt, sie hat Weltklasse-Gegnerin aus dem Weg geräumt, Olympiasiegerin Manin Appetit. Oh Gott, die Franzosen werden mich schlachten wahrscheinlich für die Aussprache. Aber auch die Olympia-Zweite, Choin Sebin aus Korea und die Ungarin Zsuga Katinka Batay. Alles drei, keinen einfachen Namen. Auch die hat sie aus dem Weg geschafft. Unglaublich, was für eine Leistung. Ich hatte versucht, sie heute zu erreichen, damit sie uns hier vielleicht eine kleine Stimme geben kann. Vielleicht passiert das noch, dann würde ich es nachreichen. Aber ich glaube, das Telefon brennt. Da kommen keine Nachrichten mehr so richtig durch, aber das auch zu Recht, weil das ist wirklich eine Sensation.
Ja, und sie ist ja noch in Hongkong, oder? Also insofern ist wahrscheinlich auch mit der Zeitverschiebung schwierig. Die WM läuft ja noch.
Wahrscheinlich also
insofern,
ist sie, ja.
Werden die sicherlich gemeint.
Ich denke auch, dass sie noch in Hongkong
insofern
ist.
Insofern könnte schwierig werden, aber mal gucken. Vielleicht meldet sie sich.
Wir drücken die Daumen. Lass uns direkt übergehen zum nächsten Thema. Und da müssen wir unsere Euphorie ein bisschen bremsen. Wir haben es eben in dem zweisekündigen Vorgespräch schon mal ein bisschen anklingen lassen. Die Kanu-WM fand in Oklahoma City statt, im Areal, wo dann auch die Olympischen Spiele stattfinden werden für die Kanuten, zumindest für die Slalom-Kanuten und Kanutinnen. Und da muss Deutschland ohne olympische Medaille, das kann man sagen, nach Hause fahren. Es ist, ja, Man hätte sich da durchaus mehr erwünscht, das muss man mal sagen. Einzige Medaille war Bronze im nicht-olympischen Teamwettbewerb der Männer der Kanadier-Männer. Ja, auch Ricarda Funk knapp zweimal daneben, Platz 5 und Platz 4. Das ist natürlich bitter.
Ja.
Ja, da hat man sich ein bisschen mehr erhofft, oder Björn?
Mit Sicherheit. Also wenn man auch gelesen hat oder gehört hat, was dann die, wie die Einschätzung war danach, also Ricky, die komplett enttäuscht war, wie wir schon gesprochen haben, dass es extrem wehtut. Klar, sie hatte eigentlich im Weltcup wieder ganz starke Vorleistungen und deswegen schon bitter mit Platz 5 im Kajak Einer und Platz 4 dann im Cross-Wettbewerb. Aber vierte Plätze, ja, kennen wir ja leider, ist eine deutsche Domäne geworden. Und auch der Sportdirektor hat danach gesagt, dass es natürlich ernüchternd ist, wenn man in den olympischen Disziplinen keine Einzelmedaille holt, zumal auf der Strecke, beziehungsweise wenigstens dem Areal, die Strecke wird ja noch neu gebaut für Olympia, aber dort, wo die Spiele dann stattfinden in zwei Jahren. Ja, das muss dann 2028 besser werden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist vor allem wichtig, diese WM, weil natürlich es gibt Medaillen und es ist eine erste Standortbestimmung, aber sie zählt auch schon in die Olympia-Qualifikation mit rein und das geht natürlich jetzt los. Ne? Also zwei Jahre vorher, ich sag mal, Funk und Tassiades sind soweit auf dem Weg. Ne? Da holst du natürlich mit einem WM-5. Und 4. schon ein paar Plätze. Aber Andrea Herzog ist schon auch nur noch knapp dran. Und es gibt 6 deutsche Startplätze zu vergeben. Oder 6 deutsche Quotenplätze wären maximal möglich. Das möchte man als deutsche Kanuslalom, als deutsches Kanuslalom-Team natürlich erreichen. Mit der Historie an Medaillen. Aber da muss man sich noch ein bisschen ranhalten. Es ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit in diesem Wettkampf, Qualifikationsranking, aber das sollte man nicht verschlafen, nicht zu auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, mir ist dem nichts hinzuzufügen, muss man sagen. Also genauso ist es wohl.
Sehr gut, sehr gut. Dann können wir direkt weitermachen mit dem nächsten Thema. Und zwar, da war ich nämlich am Wochenende, deswegen konnte ich hier mich auf kein Intro konzentrieren.
Ja.
Die Team Day Awards wurden verliehen. Björn, du warst auch dabei. Wir haben uns mal wieder live und in Farbe getroffen.
Ja.
Und die 4 Gewinner bzw. Gewinnerinnen stehen fest. Und das, wir haben es über die letzten Woche hier oft gefeatured. Olympics, präsentiert von der Allianz, wird gewonnen von Johannes Ritzek aus der Nordischen Kommunikation. Und das ist natürlich ein Zeichen, ne, aus Deutschland, aus der Team Deutschland Community heraus, dass in Deutschland die Nordische Kommunikation noch nicht tot ist, möchte ich jetzt einfach mal so überspitzt sagen. Sondern es gibt Fans, es gibt ja die Fans, die Nordische Kombination oben sehen wollen. Und das gegen ja zwei starke Kontrahente, nämlich Vanessa Vogt aus dem Biathlon und Emma Eiche aus Skialpin. Ich glaube, da hat das Noko aus, was während der ja, Abstimmung quasi dazu kam, doch noch mal ein bisschen mit reingespielt.
Möglich, aber selbst ohne das Noko aus, glaube ich, ist so ein Mann wie Johannes Ritzek absolut verdienter Sieger dieses Awards. Ist ein bisschen schade, dass er nicht da sein konnte in Hannover. Ne? Das fand ich ein bisschen traurig, weil das hätte er sicherlich auch noch mal genossen, da gefeiert zu werden. Aber ja, es spielt da ja in diesen Award nicht nur sportliche Leistung, sondern auch das, die menschliche Größe, wenn man so will, mit rein. Und ja, da gibt es, glaube ich, wenig zu deuteln. Noko aus, hin oder her. Und ich denke auch, wir sollten jetzt nicht zu pessimistisch sein, was die Noko angeht. Das ist jetzt ja erstmal nur für 2030. Und wenn die Gas geben und vielleicht neue Formate entwickeln. Gut, Johannes Ritzek wird 2034 nicht mehr dabei sein. Das kann man wohl sagen, aber vielleicht als Trainer oder man weiß es ja nicht. Insofern, nee, hochverdient. Hat mich gefreut.
Ja, ich habe mit ihm am Freitag, am Morgen des Team Day Awards, kurz mit ihm telefoniert, weil wir noch eine Videobotschaft trotzdem haben wollten, für den Abend natürlich. Und er war natürlich zum einen unglaublich stolz, unglaublich froh, dass er diesen Award gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite war er auch natürlich ein bisschen traurig, weil er nicht dabei sein konnte. Er hatte sich kurz nach Olympia, hatte er sich, glaube ich, das Kreuzband gerissen bei irgendeinem Freizeitding und ist jetzt irgendwann letztens nochmal umgeknickt oder hat sie sich vertreten. Er hat gesagt, es ist, ja, er versucht gerade eine Operation aus dem Weg zu gehen und deswegen wollte er den langen Weg von aus dem Allgäu nach Hannover nicht antreten und hat gesagt, ich schaff's leider nicht. Sehr bitter, weil Ich glaube, er wäre vor Ort nochmal ordentlich gefeiert worden und auch die Sportart wäre nochmal ordentlich gefeiert worden. Aber so ist es halt eben im Sport. Da ist der Körper, leidet manchmal unter den starken Anstrengungen. Und wir lassen ihm alles zukommen. Ich glaube, er freut sich dann auch zu Hause über diesen Award. Paralympisch gewinnt ebenfalls präsentiert von der Allianz Annalena Forster aus dem Paraski-Alpin. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine verdiente Preisträgerin, unglaublich sympathische Sportlerin und hat natürlich in Cortina ordentlich abgerissen und das auch schon über längeren Zeitraum. Da kann man auch ja, nur sagen, herzlichen Glückwunsch, der Preis ist verdient.
Ja, natürlich. Winter, ich glaube, 6-mal Gold übergreifend bei den Paralympics gewonnen. In Cortina, glaube ich, 2-mal. Ist das richtig? Ich glaube, 2 Goldmedaillen in Cortina.
Genau, zweimal, ja.
Ja, gar keine Frage. Auch da sicherlich das Zusammenspiel, ne? Aus dem, was sie so darstellt, wie sie sich gibt und wie sie eben sportlich auftritt. Auch da eine Wahl, wo man alle, die mitgemacht haben, überhaupt nicht kritisieren kann, sondern nur vielen Dank sagen kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir gucken in die Kategorie Rookie of the Games und das ist wirklich witzig, wer da gewonnen hat, präsentiert von der Sparkasse, hat es Georg Fleischhauer nämlich geschafft. Der 37-Jährige, der jetzt quasi The Rookie geworden ist im Bob. Aber das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, die hier von den Fans gewürdigt wurde. Seit London 2012 versuchte Georg Fleischhauer zu Olympischen Spielen zu kommen und 2026, das muss man sich mal überlegen, 14 Jahre später, hat er es geschafft und holt dann direkt Doppelgold zusammen mit Johannes Lochner im Zweierbob als auch im Viererbob. Eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Team D-Geschichte, die es nur so im olympischen Sport gibt. Wunderschön. Er hat sich vor Ort richtig gefreut, war extra da, ist extra aus dem Mallorca-Trainingslager vorbeigekommen. Und das muss schon was heißen, aus dem ja wahrscheinlich sehr sonnigen Mallorca ins 20 Grad warme Hannover zu reisen, um sich diesen Award abzuholen. Das ist schon, das ist eine schöne Geschichte.
Ja, definitiv. Und man hat das wirklich gesehen, was es ihm auch bedeutet. Und das Schöne ist ja, obwohl Johannes Lochner aufgehört hat, werden wir Georg Fleischhauer wiedersehen. Dann als noch älterer, Rookie ist er dann nicht mehr, aber wenn dann noch 4 Jahre durchzieht, dann das wird super spannend zusammen im Team dann von Francesco Friedrich. Ja, einfach cool.
Ich kann auch eine kleine Anekdote von ihm erzählen. Ich habe ihn nämlich vom Flughafen abgeholt am Freitag und da hat er erzählt, ja, er wollte eigentlich dieses Jahr noch bei den deutschen Meisterschaften mitmachen. Hat es aber rein terminlich, hat er es leider nicht geschafft. Er wollte nämlich bei den Finals am Start sein über die 110 Meter Hürden, hat er gesagt, würde wahrscheinlich am meisten funktionieren. Das fand ich dann doch spannend, dass er da quasi nochmal diese Challenge gesucht hat. Mal schauen, vielleicht geht er das die nächsten Jahre nochmal an, in einem nicht-olympischen Zyklus oder sowas. Das würde ich doch gerne nochmal sehen, wie gut denn da unser Bob-Anschieber, unser Olympiasieger, dann auch im Sommer bei den 110 Meter Hürden ist.
Ja, das wäre geil. Jung genug ist er ja, hat er ja bewiesen. Wer der älteste Rookie aller Zeiten werden kann oder der Geschichte bisher, der kann da sowas sicherlich auch noch schaffen. Also insofern, Hut ab.
Dann lass uns auf die letzte Kategorie schauen, die vierte und zwar die neue. Und wir haben zwei neue Legenden im Team Deutschland. Dank Citroën können wir Tobi Wendl und Tobi Alt zu den ersten Team D offiziell ausgekürten Team D-Legenden ja, sprechen. Unglaublich. Die Geschichte muss man, glaube ich, keinem erzählen. Die erfolgreichsten Wintersportler, die es in Deutschland je gab, die Geschichte schreibt sich selber. Die Zuschauer haben das auch so gesehen, mit überragender Mehrheit haben die beiden gewonnen. Völlig verdient. Zwei saunette Jungs. Und mal sehen. Ich habe am Samstag hatte ich dann noch haben wir dann noch ein kleines Format mit den beiden gedreht. Ich glaube, das reizt sie schon noch ganz schön. Sie gucken jetzt erstmal in die nächsten 1, 2 Jahre bis zur WM, Heim-WM im Königssee. Danach planen sie offiziell ihr quasi Karriereende. Mal schauen. Wenn dann die französischen Alpen doch nur noch 2 Jahre weg sind, wer weiß, was dann alles so möglich ist noch.
Ja, klar. Ich meine, die Fahne haben sie ja jetzt schon getragen bei der Abschlussfeier. Aber da kommt, es kann noch viel kommen. Also insofern mal sehen. Es ist natürlich, so 4 Jahre nach vorne zu schauen in dem Alter, ist sicherlich auch erstmal schwierig, da jetzt sich schon voll zu committen. Aber Genau, am besten schaut man mal und wartet ab, auch was nachkommt, was von der Konkurrenz her, und dann ja, mal gucken, wie sie sich entscheiden.
Wir müssen noch ja, ein Thema von letzter Woche wieder aufgreifen, und zwar, oder vor 2 Wochen war es, glaube ich, Rugby. Da gab es nämlich den EM-Titel für die Männer bei der Heim-EM in Hamburg. Das war aber Teil einer Series. Die Rugby-Teams spielen dann immer 2 EM-Turniere, und das Ergebnis aus beiden führt dann zum EM-Titel quasi. Und das Wolfpack, wie sie sich nennen, also die Männer, verpassen den 2. EM-Titel der Geschichte, denn sie, ja, unterperformen, möchte ich mal sagen, ein bisschen beim 2. Turnier in Kroatien. Nur Platz 7 da, ein bisschen, ja, enttäuschend, und fallen damit auf Platz 4 im EM-Gesamtranking zurück und ja, gehen damit quasi leer aus, was nach dem EM-Titel im ersten Spiel natürlich schon, ja, eine Überraschung irgendwie ist. Titel geht an Olympiasieger Frankreich, den die Deutschen in Hamburg noch geschlagen haben. Die gewinnen aber dieses Mal das Turnier und ja, werden dann EM-Gesamtsieger. Björn,
Ja.
wie hast du es denn verfolgt?
Ja, es ist schon ein bisschen bitter, weil die hatten sich ja doch durchaus ausgerechnet, in der Gesamtwertung jetzt auch mal in die Medaillen reinzukommen. Natürlich ist so ein Heimturnier immer was Besonderes mit der Atmosphäre dann, dass sie das gewonnen haben, war ja auch schon etwas überraschend, aber dass es dann nicht reicht, um wenigstens in die Top 3 in der Endabrechnung zu kommen, ist sicherlich auch ein kleiner Rückschlag für die olympischen Ambitionen. Nichtsdestotrotz haben sie gezeigt, dass sie mitspielen können, und darauf sollte man aufbauen. Und ein Hoffnungsschimmer oder auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Erfolg haben ja die Frauen dann auch noch nachgelegt. Die sind bei dem Turnier immerhin Vierte geworden, ne, und sind auf Gesamtrang 6. Das ist das beste Abschneiden, was die bisher hatten in der Geschichte dieser EM-Serie. Insofern auch da vielleicht ja, Licht und Schatten und Hoffnung auf die kommenden Jahre, mal schauen. Also das 7er Rugby, glaube ich, boomt, das kann man schon sagen. Das hat man jetzt auch in Hannover gesehen bei den Finals, wo das auch sehr, sehr gut besucht war. Und insofern, ja, für die Männer tut es mir leid, weil ich glaube, die hätten auf jeden Fall mal eine Medaille verdient gehabt. Ja, aber wenn es nicht reicht, dann geht es eben weiter. Und ja, aber ich muss noch mal, weil die Finals. Ja, ist so. Aber vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den Finals in Hannover, weil das natürlich eben auch ja etwas war, was so ein bisschen besonderen Flair hatte an diesem Wochenende. Wir waren ja jetzt beide auch in Hannover. Und ich muss schon sagen, das hat absolut auf das eingezahlt, was uns ja immer wichtig ist, eben zu sagen, in Richtung Olympiabewerbung auch geblickt, dass wir wirklich, was Sport, also Multisport-Events angeht, mit diesem Format eine ganz tolle Blaupause haben für hoffentlich dann auch noch größere Dinge irgendwann. Aber man hat echt gemerkt, wie das die Leute abgeholt hat. Ich glaube, eine knappe 500.000 Zuschauer. Und ich war viel in Hannover unterwegs. Es war wirklich der einzige kleine Wermutstropfen, kann man sagen. Es waren zu viele Zuschauer, weil man eben an manchen Städten gar nicht mehr reinkam. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Luxusproblem. Man hat echt gemerkt, und das Konzept ist ja, dass die Leute kostenfrei dahin kommen, was ich toll finde, eben, dass du die ganze Breite an Menschen abholen kannst, die sich sonst so ein Ticket auch nicht leisten können. Und insofern fand ich, war ein überragendes Wochenende mit ja auch sportlich sehr, sehr starken Leistungen.
Das stimmt. Ich glaube, also das ist natürlich, man kann das natürlich jetzt über mehrere Aspekte beleuchten. Ich finde vor allem die Aufmerksamkeit, die die Sportler bekommen, ist unglaublich, weil eben diese zentrale Anlaufstation gibt, ne? Wer würde sonst zu einer deutschen Meisterschaft im Speedklettern oder sowas gehen? Aber dadurch, dass halt alles so nah ist, das Angebot so groß ist und so, ja, ohne große Einstiegshürden, ist es natürlich einfach und ja, dadurch kommen Sponsoren zu den Sportlern. Die Sponsoren fördern den Sport. Den Sportlern wird dadurch mehr möglich. Es ist für alle eine Win-Win-Situation. Ich glaube, die Stadt Hannover wird dadurch auch profitiert haben. Also, wie du schon gesagt hast, 500.000 Leute waren in Hannover. Die Sportstätten waren. ja, überfüllt ab, oder nicht überfüllt, aber sie waren voll, und irgendwann wurde dann zugemacht, weil zu viele Leute da waren. Das ist natürlich ein Zeichen, dass ja die Leute das sowas annehmen. Ich glaube, das Ganze hat angefangen mit den European Championships 22. Da hat man das schon zum ersten Mal gesehen, dass sowas richtig gut funktionieren kann. Und auch diese Finals sind eine wirklich ja, starke Erfindung, eine starke Bündelung dessen, was da alles passiert. Nächstes Jahr geht es nach Stuttgart. Auch eine große Sportstadt. Ich hoffe, das wird auch eine gute Umsetzung. Da gehe ich stark von aus.
Ja.
Ja, und
Ja, du.
mal schauen, was da noch so passiert. Es
Absolut.
macht auf jeden Fall Spaß und ja.
Ja, und du siehst, dass die Top-Leute auch Bock haben darauf. Das ist jetzt auch ja auch nicht gang und gäbe, dass zu den
Ja.
deutschen Meisterschaften wirklich auch die Top-Leute kommen. Aber wenn man sieht, beim Triathlon gewinnen zwei Olympiasieger die nationalen Titel, Daya Varvolomeev holt den Mehrkampftitel in Anführungszeichen nur drei von fünf Einzeltiteln. Auch da siehst du, die Konkurrenz ist stark. Richtig toll, ne? Und beim Leichtathletik muss man ja auch sagen, auch teilweise herausragende Leistungen. Wenn man sieht, Owen Ansah nach dieser Doping-Thematik haut da mal eine 10,0 über die 100 Meter raus und gewinnt dann nächsten Tag die 200 in persönlicher Bestzeit von 2013. Also kann man so machen.
Kann man definitiv so machen. Ja, dann natürlich ein kleiner Wermutstropfen war natürlich, dass Leichtathletik nicht auch noch in Hannover war, sondern das ein bisschen ausgelagert in Wattenscheid, wenn ich richtig liege.
Richtig.
Das ist dann, ja, Leichtathletik ist natürlich nochmal ein ganz anderer Publikumsmagnet für so eine Sache, aber trotzdem auch das wirklich schön. Und was man natürlich auch sagen muss, ist, die Fernsehübertragung wird dadurch für solche Sportarten natürlich gefördert. Ne? Weil ich glaube, sonst würde sowas nicht übertragen werden, eine deutsche Meisterschaft in der Leichtathletik oder Speedklettern oder
Absolut.
die Teammeisterschaften, die im Beachvolleyball stattgefunden haben oder sowas. Aber durch diese Bündelung, durch dieses dauerhafte Programm und der Möglichmachung vor Ort ist es natürlich auch was die Fernsehsender interessiert. Und dadurch, ja, kommen dann natürlich auch noch Fernseheinnahmen dazu, Möglichkeiten, dass Sponsoren dort über Fernsehen gesehen werden. Und das ist natürlich dann nochmal ein Multiplikator, die ganze Geschichte attraktiv machen.
Definitiv. Also insofern rundum stark und ein großes Lob nochmal an Hagen Bosdorf und sein Team, die das ja mal erfunden haben und seitdem immer weiterentwickelt. Kann man wirklich nur sagen, ganz toller Beitrag zu, ja, zum Sport in Deutschland und zur Weiterentwicklung auch der Themen, die uns auch wichtig sind.
Die Themen, die uns diese Woche wichtig sind, das können wir jetzt mal kurz vorausschauen, denn ab Donnerstag startet die Mountainbike-EM. Da bin ich sehr gespannt, immer wieder schön da mal reinzuschauen. Außerdem haben wir zwei EMs, die ab dem Freitag losgehen. Und das eine ist die Rudern-EM, da natürlich mit Top-Favorit Olli Zeitler. Und ich bin mal gespannt, was sonst noch so ja, im Rudern dieses Jahr bei rumkommt. Und außerdem ab Freitag geht die Schwimm-EM los und wir starten mit Turmspringen. Und dem Artistic Swimming, jetzt habe ich natürlich die deutsche Übersetzung vergessen, aber auch das geht los und setzt sich dann natürlich weiter fort mit Freiwasser und Halle, also Beckenschwimmen. Das geht also, startet ab jetzt in Paris, in der ja, Location von 2024. Ich bin mal gespannt, was da so passiert. Und Björn, du hast mit Lena Henschel im Vorhinein gesprochen, das könnt ihr schon auf teamdeutschland.de lesen. Ja, die Turmspringen-Mutti, obwohl sie 2001er Jahrgang ist, habe ich vorhin gesehen. Wie alt ist man da jetzt?
25,
25?
ja.
Also mit 25 schon ja, die Mutti des Kaders. Das ist auch schon witzig. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, lest gerne auf teamdeutschland.de den Artikel, den Björn uns geschrieben hat. Außerdem, wenn ihr natürlich zu den einzelnen EMs oder WMs noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut bei teamdeutschland.de vorbei, logischerweise, oder auf unserem Social Media Kanal. Ja. Björn, möchtest du noch was zum Turmspringen sagen?
Zum Turmspringen, also ich möchte das auf jeden Fall nochmal unterstreichen, dass ich natürlich Lena Henschel und dem Team da absolut die Daumen drücke. Lena ist ja, das ist schon krass. Sie wusste selber nicht mehr ganz genau, wie viel der Europameisterschaft das eigentlich schon für sie ist. Insofern, daran sieht man, und du sagst es, sie ist 25. Das ist schon Das ist schon stark. Und ich freue mich, ehrlich gesagt, aber auch auf die anderen Europameisterschaften. Das läutet ja jetzt nochmal so einen richtigen Sportsommer ein. Da kommt dann nachher ja auch noch einiges, auch noch Weltmeisterschaften
Ja,
im
voll.
eigenen Land und die Leichtathletik-EM und alles Mögliche, ne? Also insofern, ich freue mich da sehr drauf. Die Ruderer haben ja dann auch noch eine Weltmeisterschaft Ende August in Amsterdam ist es, glaube ich. Also insofern, da kommt noch richtig was auf uns zu. Und ja, genießen wir es, würde ich sagen.
Ja, ich bin auf jeden Fall da, und zwar jeden Montag zu gewohnter Uhrzeit. Björn, dich schicke ich jetzt erstmal in den Urlaub.
Okay.
Du bist 2 Wochen raus, ich werde aber eine würdige Vertretung finden, das muss ich dir
Da
garantieren.
bin ich mir sicher.
Ich halte hier die Stellung, solange du ein bisschen die Füße hochlegen darfst, verdienterweise. Ja, und wir schauen natürlich ja in den nächsten Wochen auf das, was im Sport passiert. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Vielen Dank, Björn, dass du diese Woche wieder mit dabei warst.
Ich
Wir hören
danke.
uns nächsten Montag wieder. Macht's gut.
Vielen
Bis
Dank.
nächste Woche.
Ciao,
Tschüss.
ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.